Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Und diese Sehnsucht nach Natürlichkeit, nach Ursprünglichkeit, nach Verbundenheit, Ganzheitlichkeit wäre so ein moderner Begriff, den kennen wir modernen Menschen und modernen Eltern, glaube ich, alle. Wir haben oft das Gefühl, das Leben ist so schnell geworden, so rastlos, so anonym, so technisiert. Und wir neigen dann auch oft dazu, diese Entwicklungen eher negativ zu bewerten, obwohl gleichzeitig natürlich auch für unser aller Leben dieser technische und medizinische Fortschritt ganz, ganz viele handfeste Vorteile mit sich bringen.
Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, der September steht vor der Tür. Und damit auch der nächste Wutkurs. Am 14.09. starten die Pre-Works zum Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern und am 21.09. das erste Live-Webinar. Ich betone das mit den Live-Webinaren immer so, weil das ist das Herzstück des Kurses. Da passiert die Magie. Du kriegst von mir auch die Theorie, das Wissen, ne? Wie passiert das im, was passiert im kindlichen Gehirn, wie entwickelt sich das überhaupt und was bräuchte das dann vielleicht im Wutanfall? Kriegst du alles. 8 Videos gibt es dazu und jetzt auch als Audios, du kannst sie runterladen, wie so ein Podcast hier hören. Aber das Eigentliche passiert in den Webinaren, denn da geht es um dich und um was mit dir passiert, wenn dein Kind wütend ist, mit, vielleicht auch mit deiner eigenen Wut und wie da ein neuer Umgang mit aussehen kann. Ich freue mich, das wird eine sehr intensive Zeit wieder und ich freue mich deswegen auch, weil ich diese Veränderung in Familie so, so gerne begleite und da auch zusehe. Es mich immer berührt und freut, wenn ich merke, oh wow, was da passiert, wenn sich was verändern darf. Über meinen heutigen Gast brauche ich eigentlich keine großen Worte mehr verlieren. Nora Imlau ist Spiegel-Bestseller-Autorin, mehrfache, und sie schreibt seit vielen, vielen Jahren Bücher, Artikel, Blogposts über das bindungs- und beziehungsorientierte Leben mit Kindern. Und ich sage Leben mit Kindern, weil in ihrem neuen Buch In guten Händen sie den Blick über die Familie weitet. Und sie beschreibt sehr eindringlich, wie Kinder und auch Eltern von einem starken Beziehungsnetz und einer vielfältigen Beziehung profitieren können. In dieser Podcast-Folge geht es genau darum, um auch die Frage, was es braucht, damit diese Beziehung, diese vielfältigen Beziehungen nährend sind und sicher sind.
Liebe Nora, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo. Es ist eine ganze Zeit her, dass ich da war. Voll schön.
Ja. Dein neues Buch heißt In guten Händen, wie wir ein starkes Bindungsnetz für unsere Kinder knüpfen. Du hast mir schon im Vorgespräch verraten, dass es um das Bindungsnetz geht und nicht nur um die außerfamiliäre Betreuung in der Kita. Was verstehst du unter Bindungsnetz? Oder wieso ist es auch so wichtig, darüber zu reden vielleicht?
Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir verstehen, dass es total gut ist, dass wir in unserer Gesellschaft so viel mehr heute über Bindung sprechen und gerade auch mit Eltern und Untereltern mehr über Bindung sprechen, als das früher üblich war. Aber wir haben unseren Blick dabei teilweise sehr verengt. Es gibt kilometerweise Literatur über die Bedeutung der Eltern-Kind-Bindung und wie wichtig es ist, dass Eltern eine sichere Bindung mit ihren Kindern aufbauen und Kinder eine sichere Bindung zu ihren Eltern aufbauen. Und das ist ja auch total wichtig. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Diese allererste Bindung ist eine ganz, ganz wichtige und legt auch den Grundstein für alle weiteren Bindungen, die wir in unserem Leben einziehen. Es ist wie so eine Blaupause dafür, wie wir Bindung und Beziehung gestalten. Und gerade in den ersten Lebenswochen entwickelt sich aus dieser allerersten Bindung heraus ja auch das Urvertrauen, ne, das dann Kinder ein Leben lang trägt und stärkt. Gleichzeitig hat dieser Fokus auf die Eltern-Kind-Bindung teilweise dafür gesorgt, dass Eltern das Gefühl hatten, jede weitere Person stört dieses Bindungsgeflecht eher. Und am allerbesten geht es Kindern, wenn sie eigentlich nur mit ihren Eltern zusammen sind, weil zu denen haben sie ja eine Bindung. Und die moderne Bindungsforschung sagt uns aber ganz klar, dass Kinder davon profitieren, wenn sie mehrere Bindungserfahrungen machen, wenn sie diesen sicheren Hafen haben, der Eltern-Kind-Bindung, wenn sie aber auch außerhalb der Kernfamilie Bindungen aufbauen können, die auch teilweise eine andere Qualität, eine andere Färbung haben, die in ihnen auch nochmal andere Seiten zum Klingen bringen, wenn man so will. Und die natürlich auch den Eltern dann einen Entlastungsmoment verschaffen. Ne? Wenn ich als Mutter oder Vater das Gefühl bin, nur bei wenn ich als Mutter oder Vater das Gefühl habe, nur bei mir ist mein Kind gut aufgehoben, kann ich ja nie guten Gewissens Pause machen. Ja, mhm. Während wenn ich weiß, mein Kind soll in einem Bindungsnetz groß werden, in einem Netzwerk, das es hält, das es trägt und wo ich aber auch mal mich zurücklehnen kann und jemand anderes übernimmt, dann habe ich natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, guten Gewissens für mich selbst zu sorgen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir den Bindungsbegriff, der in unserer Elternschaft sehr präsent ist, wirklich erweitern, um die Erkenntnisse der Bindungsforschung, wie wichtig es ist, dass wir Eltern eben nicht nur auf die Eltern-Kind-Bindung schauen, sondern auf ein Bindungsnetz, dass wir ein Netzwerk aufbauen aus Menschen, denen wir vertrauen können, mhm. die für unsere Kinder vertraute Bezugspersonen sein können. Das können Menschen sein aus unserer Familie, aus unserem sozialen Umfeld, aber auch aus institutionellen Betreuungssettings, ja, aus der Kita, Tagespflege, Schule, ja. Es kann auch aus einem Bereich von Familienhilfe sein. Mhm. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Menschen, die sozusagen in der Lage sind, einen Teil der Bindungsarbeit mit uns zu leisten. Und das ist für Kinder kein Verlust und keine zweitbeste Lösung, ne, und keine Notlösung, sondern das ist ein ganz wertvolles Geschenk.
Wie profitieren Kinder davon, wenn die so neue Färbungen in Bindung erfahren mit anderen Menschen?
Also es ist so, dass Kinder biologisch, ja, evolutionär in der Lage sind, mehrere Bindungsbeziehungen aufzubauen. Und man geht davon aus, dass das der Fall ist, weil Kinder sozusagen auch aus jeder Beziehung immer das für sich herausholen, was sie gerade als Impuls brauchen, ne? Und wir alle sind ja unterschiedliche Persönlichkeiten, haben unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und ich kann meinem Kind vielleicht besonders gut Geborgenheit vermitteln, ja, weil ich ein sehr fürsorglicher, sehr zärtlicher, sehr sanfter Mensch bin. Und dann kann es zum Beispiel sein, die Bindung zu einem Großelternteil, das eher so den explorativen Part meines Kindes stärkt. Komm, wir machen das, du schaffst das, auch alleine. Ne? Kann dann diesen Teil meines Kindes so ein bisschen nähren. Und tatsächlich ist es einfach so, dass Kinder davon profitieren, wenn sie sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen machen, die aber alle von Zugewandtheit und Liebe natürlich getragen sind. Ne? Also nicht jede Erfahrung ist eine gute, auch nicht jede Bindungserfahrung ist eine gute. Aber wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Temperamenten, Persönlichkeitsprofilen, aber auch unterschiedlichen Lebensaltern zum Beispiel, ne, ihre jeweilige Sicht auf die Welt, ihre jeweilige Erfahrung, auch ihre jeweilige Beziehungsgestaltung so anbieten und die Kinder sich dann so ein bisschen raussuchen können aus diesem Geflecht, was sie jetzt gerade als Impuls brauchen, dann ist das ganz wertvoll. Und ist es einfach auch so, dass wir uns klar machen müssen, dass zur Aufgabe von Bindung einerseits gehört, Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln, aber auch diesen Freiheitsdrang, dieses Streben nach Autonomie zu befördern. Ne? Unsere Kinder sollen sich ja auch von uns loslösen können ein Stück weit. Und ihren eigenen Weg gehen. Und dabei ist es extrem hilfreich, auch Bindungen außerhalb der Kernfamilie zu haben, wo ich als Kind beispielsweise sagen kann, jetzt übernachte ich mal bei meinen Großeltern, da bin ich auf mich gestellt, da gehe ich einen Schritt raus aus der Kernfamilie, bin aber trotzdem bei Bindungspersonen, bei denen ich mich sicher fühle.
Das ist ja für viele Eltern gerade nicht so leicht, dieses, ne, dieses Loslassen und dieses auch Menschen, die sich mit beziehungsorientierter und bindungsorientierter Erziehung auseinandersetzen. Oft, weil sie auch die Erfahrung gemacht haben, wie unsicher das war. Und deswegen möchten sie das sehr sicher machen und sind ja in diesem Bereich des Bedürfnisses der Sicherheit und der Geborgenheit sehr stark unterwegs, wie du sagst. Aber dieser Schritt dann zu sagen, ich vertraue jetzt gerade einer außerfamiliären Betreuung, aber auch selbst schon Großeltern können ja sehr, sehr unsicher sein, sich sehr unsicher anfühlen, wenn die auch andere Vorstellungen haben von Erziehung. Wie gehe ich damit um oder wie kann ich das unterscheiden? Ist es jetzt meine Unsicherheit oder ist da wirklich eine Gefahr für das Kind?
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt. Ich habe in meinem Buch In guten Händen ein Kapitel drin, da steht sozusagen zwischen Gottvertrauen und Gefahrenbewusstsein. Und genau das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Ja. Also wir brauchen ein gewisses Grundvertrauen, auch ein gewisses Vorschussvertrauen, dass andere Menschen, die auf uns einen soliden Eindruck machen, ja, wo wir gute Gründe haben, ihnen zu vertrauen, nicht auf einmal ein ganz anderes Gesicht zeigen, sobald wir nicht da sind. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht naiv sein und unsere Kinder einfach irgendjemandem in die Hände drücken und sagen, wird schon gut gehen. Ja? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns und das Gemeine ist, dass es da keine Garantien gibt. Es kann und es wird auch liebevollen Eltern passieren, dass sie mal jemandem vielleicht ihr Kind anvertrauen und im Nachhinein sagen, war nicht die beste Idee. Ja, wir müssen das wieder zurückfahren. Dieser Kontakt tut unserem Kind oder uns nicht gut. Und gleichzeitig darf diese Angst davor, dass das passiert, nicht dazu führen, dass wir unsere Kinder nicht aus den Augen lassen und nicht aus den Händen geben. Denn es gibt eben mehrere Gefahren für die Entwicklung. Es gibt die Gefahr, dass jemand anderem unserem Kind Schaden zufügen könnte. Die dürfen wir nicht ignorieren. Aber es gibt auch die Gefahr, dass ein Kind in einer Art goldenen Käfig groß wird und dann gar nicht diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit macht, auch mal Bindung und Beziehung außerhalb der Kernfamilie erfahren zu können. Und das ist eben auch für die kindliche Entwicklung nicht förderlich und nicht gesund und sorgt dann manchmal dafür, dass dann Kinder und Jugendliche, wenn sie dann aus unserem Herrschaftsbereich sozusagen sich herausbewegen, dann auf einmal ganz viele, ganz beliebige Bindungen und Beziehungen eingehen, um sozusagen dieses Defizit auszugleichen. Und das ist erst recht nicht sicher für sie. Ja, das heißt, es ist schon wichtig, dass wir diesen Mut fassen zu sagen, es dürfen andere Menschen und unsere Kinder ran. Ja, und dann müssen wir natürlich schauen, wie wir das möglichst sicher gestalten. Und da können wir zum Beispiel schauen, wenn wir jetzt in der eigenen Familie gucken, bei unseren eigenen Eltern, haben viele Eltern so ein bisschen ambivalente Gefühle, weil sie sagen, die sind schon nett, aber ich erinnere mich auch an Situationen aus meiner Kindheit, die will ich so für mein Kind nicht. Ja, ja. Und da kann ich einerseits sowas ganz klar thematisieren, auch sagen, das möchten wir nicht. Und andererseits müssen wir uns auch klar machen, dass die Großelternrolle nochmal eine ganz andere Rolle ist als die Elternrolle. Das heißt, wer mein Kind 2-3 Stunden am Nachmittag betreut, wird nicht in manche Überforderungssituationen hineinlaufen, in die vielleicht unsere eigenen Eltern mit uns hineingelaufen sind, weil sie vielleicht selber nicht so ein stützendes Netzwerk hatten. Und unsere Kinder sind in einer anderen Beziehung zu ihren Großeltern, sind da auch in vieler Hinsicht weniger verletzlich. Manche Dinge, die uns als ihre Kinder im Markt getroffen haben, können unsere eigenen Kinder oft eher so ein bisschen als Marotten abtun und sagen, ja, also die Oma, die sagt da immer so komische Sachen, keine Ahnung, was das heißen soll, aber sie macht leckere Pfannkuchen. Ne? Also das ist dann manchmal so, dass Kinder da eine andere Distanz gehen. Und was wir einfach für uns klar machen müssen, ist, dass viele von uns aus unserer Kindheit auch sehr viel unsichere Bindungserfahrungen gemacht haben und dementsprechend diese tiefe Verletzlichkeit spüren, zu sagen, ne, jeder falsche Blick, jedes Wort konnte uns erschüttern und wir wollen das nicht für unsere Kinder.
Richtig.
Aber wenn wir unsere Kinder mit sicherer Bindung in die Welt schicken, dann haben die eine ganz andere Resilienz, eine ganz andere Widerstandsfähigkeit und können auch viel klarer ihre eigenen Grenzen markieren. Das heißt, die beste Missbrauchsprophylaxe, der beste Schutz vor jeder Form von Gewalt und Übergriffigkeit, ist ein starkes, toughes Kind, das weiß, ich kann immer Stopp sagen, ich kann immer Nein sagen, ich kann immer nach Hause gehen, ja, und mir wird dann niemand Vorwürfe machen, ich werde nicht bestraft, mir wird nicht gesagt, warum hast du das jetzt nicht anders geregelt, sondern wir können darauf vertrauen, dass sicher gebundene Kinder auch echt ganz gut auf sich selbst aufpassen können. Und dass die auch ihre Großeltern oder andere Verwandte in die Schranken weisen und sagen, ich will nicht, dass du so mit mir sprichst, ich will nicht, dass du das mit mir machst, zu Hause muss ich auch nicht aufessen, da fange ich jetzt hiermit nicht damit an. Ne?
Also das, ja, das macht Mut ein bisschen, wenn man das hört und ich höre daraus, dass du sagst, also mehr Vertrauen und auch das zu unterscheiden, was ist meine Verbindung mit gerade mit Großeltern und meinen eigenen Eltern und was ist die mit den Kindern zu den Großeltern, dass da einfach nochmal systemisch auch einfach ein
Gap zwischen ist eine völlig andere Rolle.
Super. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass es darum geht, eine ehrliche Begegnung mit uns selbst. Ich sehe das häufig, dass da große blinde Flecken gibt, ne? Und wie du eben auch schreibst, ne? wenn die Eltern dann eher viel halten, ne? Aus einer eigenen unsicheren Bindung heraus, dann wird ja diese Exploration, dieses in die Welt gehen, ein Stück weit behindert. Und ich sehe das teilweise, dass die Kinder dann auch starke Ängste entwickeln. Aber den Eltern ist das halt wie nicht bewusst. Ne? Es ist halt ein blinder Fleck. Wie geht die ehrliche Begegnung? Was würdest du Eltern empfehlen, wie sie da vorgehen können?
Ja, also ich schreibe da in meinem Buch recht ausführlich darüber, dass wir natürlich alle auch geprägt sind, nicht nur von unserer ganz individuellen Geschichte, sondern auch von den kulturellen Botschaften, die wir so bekommen haben. Und das ist tatsächlich auch innerhalb beispielsweise Deutschlands sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn ich eine Kindheit in Bayern auf dem Land verlebt habe, habe ich andere Botschaften bekommen zum Thema, was macht eine gute Mutter aus und wie wichtig ist die Mutter-Kind-Bindung, als wenn ich vor 40 Jahren in Leipzig geboren wurde, beispielsweise. Ne? Und dann praktisch eher so eine Ostsozialisation erfahren habe, eine urbane Sozialisation, wo dann eher der Druck auch relativ stark war, auch schon auf die Müttergeneration, früh wieder arbeiten zu gehen, sich nicht so gluckig um das Kind zu kümmern. Das Kind muss früh in die Gemeinschaft, früh in die Gesellschaft integriert werden. Kita hat einen großen sozialen und politischen Stellenwert gehabt in der ehemaligen DDR, in dieser Kultur. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, was ich als richtig oder falsch empfinde. Und ganz viele solche Glaubenssätze, die kann ich mir einfach erstmal anschauen und diese Botschaften mir bewusst machen, die so in mir wirken. Beispielsweise solche Zuschreibungen wie, die ersten 3 Jahre gehört das Kind zur Mutter. Ja, oder der Gegenpart, ich bin eine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind mit einem Jahr noch nicht abgeben kann. Auch das gibt es ja, ne? Also Mütter haben fast immer Schuldgefühle, egal was sie tun, in Sachen Bindungsnetz, weil die kulturellen Botschaften, insbesondere in Deutschland über diese deutsch-deutsche Teilung, auch so widersprüchlich und konträr sind, dass man teilweise wirklich das Gefühl hat, egal wie man es macht, irgendjemand wird es immer mistig finden und falsch, ja, und gefährlich fürs Kind. Und sich dessen bewusst zu machen, zu sagen, das sind letztlich politische und kulturelle Narrative, die ich da in mir trage. Ne? In der BRD wurde dieses Narrativ von der Mutter, die für ihr Kind da sein muss, gepflegt und gestärkt. Und es hatte ganz viele politische Gründe. Es sollte eben auch dieses Familienmodell gefördert werden. Ein Mann geht arbeiten, verdient das Geld. Die Frau kümmert sich sozusagen um die häuslichen Pflichten und kriegt viele Kinder. Das war sozusagen ein politisches Konzept in der Nachkriegszeit, zu sagen, so bauen wir unser Land wieder auf. Und in der DDR gab es eben dieses kulturelle Konzept, Männer und Frauen gehen beide arbeiten, und zwar Vollzeit. Es gibt eine staatlich organisierte Kinderbetreuung, und wer sich daran nicht hält, macht was falsch. Ja? Und beide diese Doktrinen wurden zwar aufgehängt am Wohl der Kinder, es wurde gesagt, es ist das Beste fürs Kind, aber es hatte nichts mit den Kindern zu tun, sondern es waren politische Systeme, die versucht haben, sich zu stabilisieren über diese Erzählungen, ja, und auch über die Abwertung des jeweils anderen Systems. Das heißt, den Westmüttern wurde erzählt, zum Glück dürft ihr bei euren Kindern bleiben und müsst nicht wie die Rabenmütter im Osten arbeiten gehen, ja, und den Ostmüttern wurde erzählt, ihr habt so ein Glück, ihr lebt in einem feministischen, modernen Land, ihr dürft arbeiten gehen und müsst nicht zu Hause hocken wie die Mütter im Westen. Und wenn man sich das klar macht, ne, was solche Narrative mit Familienstrukturen machen, mit einem Selbstbild machen, ist es kein Wunder, dass viele Mütter heute, ja, lange nach dem Mauerfall, immer noch diese Zerrissenheit spüren, zu sagen, ich weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Und mir sagen alle Leute, irgendwas wäre schädlich für mein Kind. Und da hinzuschauen und zu sagen, ich will mich nicht länger vor einen Karren spannen lassen von irgendwelchen politischen Interessen, sondern ich will wirklich gucken, was ist gut für mich, was ist gut für uns als Familie, was ist gut für unser Kind. Und das hängt von der Persönlichkeit des Kindes ab, das hängt von meiner Persönlichkeit ab, wie es mir auch geht mit diesem Zuhause-Sein. Das hängt von finanziellen Rahmenbedingungen ab, von sozialen Rahmenbedingungen ab. Bin ich völlig allein an einem Ort ohne soziales Netzwerk? Habe ich so ein großes soziales Netzwerk, dass ich eine Kita eigentlich gar nicht brauche? Ne? Will ich noch mehr Kinder bekommen oder will ich nur ein Kind? Wie wichtig ist mir persönlich mein Job für meine Selbstverwirklichung? Bin ich eher froh, wenn ich dann noch eine Weile raus bin oder kann ich es kaum erwarten, zurückzukommen? Und das sind alles wertfreie Dinge, die ich evaluieren kann, und ich kann diesen moralischen Druck davon nehmen, zu sagen, was davon ist jetzt das moralisch Hochwertige? Ne? Sondern ich kann einfach das anschauen und sagen, es gibt lauter moralisch neutrale Optionen. Es ist moralisch neutral, mein Kind in eine Kita zu geben oder mein Kind selbst zu betreuen, zu Hause noch länger. Ich muss einfach schauen, was für uns und für unsere Familie passt.
Also sich von diesen Bildern befreien ein bisschen.
Und das klingt aber natürlich viel leichter, als es ist. Das ist unglaublich schwer. Und wir sind da natürlich auch nicht allein unterwegs. Und wir können nicht mal eben, ne, ein paar hundert Jahre Patriarchat und mehrere Jahrzehnte kultureller Prägung einfach mal so mit einem Fingerschnippen ablegen. Das geht nicht. Aber der Anfangspunkt kann sein, sich dieser Narrative bewusst zu werden und dann so ein bisschen die Gegenerzählung aufzumachen und zu sagen, okay, und was wollen wir und was passt für uns?
Ja, ich erinnere mich an an eine Stelle, wo so bei mir das Bild aufgebrochen ist und mir das auch bewusst wurde und es auch merkte, wie schwer es trotzdem noch ist. Ne? Also arbeitende Frauen, sage ich mal so, ich habe irgendwann mal, ich bin ja auch in Westdeutschland hier groß geworden und meine Mutter hat nicht gearbeitet. Erst sehr spät verstanden, dass das für sie auch nicht leicht war, ihren Job aufzugeben. Ne? Im Endeffekt, sie war selbstständig und hat das quasi für uns aufgegeben. Und dann habe ich mal einen Film gesehen, eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg, über die Kriegswirtschaft, und die Frauen haben hier in den Fabriken gearbeitet, weil die Männer waren ja alle weg.
Ja, ja.
In Amerika war das auch so, in den USA. Ne? Du siehst Frauen, die arbeiten und wuchten so riesige Bomben oder Autos und schrauben da so, ne, diese Mechanikershops, die ja wirklich so männlich hier geprägt und gelesen wurden lange Zeit. Und ich stand nur da und dachte so, hä? Und das war so, also es ist schon 20 Jahre, 30 Jahre her, dass ich das gesehen habe. Es war so, weil es nicht passte mit dem anderen Bild, was ich hatte. Ist ja auch krass, weil die Frauen haben das ganze Land am Laufen gehalten und dann kommen die Männer zurück und sagen, stopp, jetzt geht ihr mal schön zurück in eure Küche. Ja. Also das ist ja auch, finde ich, echt extrem, was man da so gemacht hat.
Und ich kann das auch total nachvollziehen. Also ich bin ja selber auch westsozialisiert, mhm, und ich hätte dir, bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, auch im Brustton der Überzeugung, mhm, gesagt, dass man ja kein Kind bekommen muss, wenn man es nicht die ersten 3 Jahre als Frau zu Hause selbst betreut. Das war tatsächlich so fest in meinem, mhm, Kopf drin, dass das so sein muss und dass man nicht von 3 ein Kind in den Kindergarten geben, ja, kann als gute Mutter. Mhm. Ja, dass das für mich ein großer Prozess war, dann selber zu der Erkenntnis zu kommen, ich liebe das Muttersein und ich liebe meine Kinder, aber wenn ich für jedes meiner Kinder 3 Jahre zu Hause bleiben muss, ja, dann geht es mir sehr schlecht damit. Dann tue ich da auch niemandem einen Gefallen mit. Ich habe meine, mhm, Arbeit so unendlich vermisst, ja, und ich habe so gemerkt, wie ich diese Pausen brauche, wie ich dieses Netzwerk brauche, wie ich diese Entlastung brauche. Aber das war eine schwere Arbeit, innerlich dahin zu kommen. Ich habe mein erstes Kind mit 1,5 Jahren dann zu einer ganz tollen Tagesmutter, mhm, gegeben und sage das immer dazu, ganz toll, wie so eine Rechtfertigung. Richtig, ne? Ja. Aber es war wirklich ein ganz großer Schritt für mich, das zuzulassen, dass da eine weitere Bindungsperson dazukommt. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, es war eine super gute Entscheidung, sowohl für mein, mhm, Kind, als auch für meinen Partner, als auch für mich. Aber damals war es schwer und ich hatte das Gefühl, mich überall gefühlt rechtfertigen zu müssen, warum ich, mhm, überhaupt ein Kind haben wollte, wenn ich es dann nicht allein großziehe, sozusagen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz toxisches Narrativ, das immer noch ganz tief sitzt. Also das habe ich gerade erst in den letzten Tagen wieder mitbekommen, dass 2 Mütter sich auf dem Spielplatz so ein bisschen abschätzig unterhalten haben und gesagt, mhm, haben, also warum kriegt man überhaupt Kinder, ja, wenn man dann auch noch einen Beruf haben will. Ne? Und, mhm, im Jahr 2022, mhm, wird das dann so diskutiert.
Ja, das ist ganz schön schmerzhaft. Ne?
Mhm, total. Und gerade bei uns Frauen, kann ich vielleicht in dem Fall wirklich sagen, trifft es natürlich auch so einen alten Nerv des sowieso, ja, nie genug Seins. Ne? Also ich erlebe das oft, dass wenn Männer gefragt werden, warum ist euer Kind in der Kita, dass sie dann auch relativ easy sagen können, haben wir halt so entschieden. Ja, meine Frau wollte arbeiten. Und die Frauen, die haben da schon arbeiten, so einen wunden Punkt.
Kommt gar nicht vor, ne?
Ja.
Also der Teil des Vaters, der sagt, ich will arbeiten, deswegen kommt das Kind in die Kita, kommt ja gar nicht vor, ne?
Total. Also das ist auch ein ganz, ganz prägendes Ding, ne? Dass, mhm, man sozusagen als Vater sich ganz selten nur rechtfertigen muss. Und es wird, mhm, immer argumentiert mit der Berufstätigkeit der Mutter. Und wir versuchen, mhm, das, mein Mann und ich, so ein bisschen im privaten Leben umzudrehen. Also wenn wir, mhm, irgendwie darauf angesprochen, mhm, werden und wir sind gemeinsam irgendwo, mhm, dann sagt mein Mann immer, na klar, sind unsere Kinder in Betreuung. Ich arbeite ja so viel. Ne? Mhm. Aber einfach um das, mhm, zu irritieren, ne? um dieses Moment zu drehen, das liegt immer, mhm, alles an der Frau. Aber natürlich kann man damit nicht gesellschaftlich irgendwie was verändern. Das ist nur so ein kurzes Moment, zumindest in einem persönlichen Gespräch, wo man einfach sagen kann, nicht weil ich arbeiten will und unsere Kinder in der Betreuung sind, weil wir beide berufstätig sind, mhm, und weil wir es richtig und wichtig finden, dass unsere Kinder ein Bindungsnetz haben. Ne? Also das, ja, ist auch nicht der reine Egoismus, der da aus uns spricht, sondern es ist auch eine Balance der Bedürfnisse, zu, mhm, sagen, es ist auch hilfreich für Erwachsene, mhm, nicht für alles allein zuständig zu sein. Und es ist auch, wenn wir sozusagen so ein bisschen menschheitsgeschichtlich einmal drauf gucken wollen, eine total moderne und neue Erfindung, diese Idee, dass die Kleinfamilie jetzt Menschen besonders glücklich machen würde. Ne? Menschen haben immer in größeren Strukturen gelebt, in Sozialverbänden, die sich gegenseitig, mhm, entlastet haben. Man muss das nicht verklären. Ich wende mich, mhm, in meinem Buch durchaus auch gegen so einen gewissen Steinzeit-Kitsch, im Sinne von, da war alles heile Welt, ne? Ist es natürlich nicht. Aber die Idee, dass wir Menschen eine kooperativ aufziehende Art sind, ja, ist dafür gemacht, nicht allein zu sein mit diesem aufwendigen Job. Ja, mhm, Menschen, Kinder sind ja lange sehr bedürftig. Das finde ich schon wichtig. Gerade weil, mhm, ja auch oft in so bindungsorientierten Kreisen viel mit Natürlichkeit, mhm, argumentiert wird. Es, mhm, liegt in der Natur der Mutter, allein beim Kind zu sein. Ja, nee, Pustekuchen. In keiner Kultur auf der ganzen Welt liegt es in der Natur der Mutter, 3 mhm, Jahre lang nichts anderes zu machen, als sich um ein kleines Kind zu kümmern.
Ich kann mich gut erinnern, dass meine Frau sagt dann haben, ja, ich kann nicht mehr. Ich, mhm, muss auch andere Menschen, erwachsene Menschen sehen. Ich kann, ja, nicht mehr mit dem Kind und den Krabbelgruppen sein, ne? Das war. Mhm. Ja, du räumst ja auch ein bisschen mit dem Mythos Steinzeit-Familie auf. Finde ich auch sehr gut. Ich habe auch das Buch von der, wie heißt sie, Jan Liethoff, damals gelesen, sehr Liethoff, begeistert.
Ja.
Aber genau.
Also, ich habe das auch gelesen im Wochenende mit meinem ersten Kind und fand es total herzerwärmend und berührend. Das hat mich geprägt, ne? Mhm. Und ich will das überhaupt gar nicht auch abwerten. Also, es hat definitiv seinen Wert, dieses Buch. Und gleichzeitig ist es wichtig, sich klarzumachen, diese Erzählung einer jungen Frau, ne, die sozusagen, mhm, bei den Liquana zu Gast war und dann praktisch das Gefühl hatte, sie hat das Volk der Glückseligkeit, ja, gefunden. Das lässt eben auch keinen Raum für kritische Distanz, sondern das ist quasi eine Liebeserklärung, die erwächst daraus, dass eine junge Frau das Gefühl hat, sie ist in einer sehr bindungs- und beziehungsfeindlichen Kultur selbst groß geworden. Ne? Das kann man sich sehr gut vorstellen im Amerika der 60er Jahre, dass da wirklich viel Bindungsfeindlichkeit auch vorgeherrscht hat und dann natürlich einen Stamm zu finden, wo Kinder am Körper getragen und nach Bedarf gestillt werden und bei den Eltern schlafen dürfen und so weiter. Das ist natürlich eine revolutionäre Entdeckung und auch was, was eine ganz tiefe Sehnsucht berühren kann. Ja. Und insofern, dass Jean Liedloff gesagt hat, das will ich importieren, ja, und ich will amerikanische Mütter wieder lehren, ihren Kindern nahe zu sein. Das ist total nachvollziehbar und ja auch nicht falsch.
Ja.
Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir nicht über diese sehr unkritische Darstellung in so eine Wahrnehmung kommen, von wegen Zivilisation ist schlecht. Ja. Die wirklich gute Kindheit gibt's nur in so ursprünglichen Kulturen. Mhm. Und dann uns so ein Bild zusammenbauen, wie wir uns vorstellen, wie die mit ihren Kindern wären, ja, die aber wiederum von sehr vielen zivilisatorischen Annahmen geprägt sind. Ne? Also wir übertragen beispielsweise oft unsere moderne Bindungstheorie und Bindungsforschung auf irgendwelche ursprünglichen Kulturen, obwohl klar nachgewiesen ist, dass Bindungsaufbau zum Beispiel in so einer interdependenten Kultur komplett anders abläuft als jetzt bei uns, weil es gar nicht diese primären und sekundären Bindungspersonen in der Form so gibt, sondern einfach einen Stamm und der ist das Zuhause und das Kind bindet sich an seinen Stamm, an seine Gruppe. Ja, es geht gar nicht so sehr um das Individuum und es ist wichtig, sich einfach klar zu machen, Kulturen, die weitgehend unberührt von westlicher Zivilisation leben, haben oft ihren ganz eigene Riten, ganz eigene Traditionen. Und manches davon mag sich für uns sehr sanft und weich anfühlen und anderes ist für uns total erschreckend. Ja, also es gehört eben oft auch zur Wirklichkeit dieser Kulturen, dass beispielsweise eine sehr starke nachträgliche Geburtenkontrolle betrieben wird. Ja, das heißt, Neugeborene, die krank oder schwächlich aussehen oder einfach zu früh gekommen sind in der Geschwisterfolge, das ältere Geschwisterkind ist einfach noch nicht alt genug, großes Geschwister, sondern die werden dann eben ausgesetzt und liegen gelassen. Das gilt als Selektionsrecht der Mutter. Da würden wir aus heutiger Sicht sagen, das geht doch nicht, aber das gehört eben auch dazu. Und diese Jequaner, bei denen Jean Liedloff war, die schenken ihren Kindern eben diese ganz geborgene Kindheit und gleichzeitig gibt es dann spätere Berichte, dass 12-Jährige dann durchaus auch mit körperlicher Gewalt abgehärtet werden für ihr späteres Leben als Krieger. Ne? Ja. Und das ist dann wieder was, das fällt uns schwer, das dann so toll zu finden und hochzuloben. Und dann ist manchmal die Frage, warum haben wir immer diese Sehnsucht nach irgendeiner Steinzeitkultur, die wir uns als Vorbild nehmen können und können nicht sagen, wir als moderne Menschen des Jahres 2022 entwickeln eine Kultur der Wertschätzung, der Verbindung, ohne da zu idealisieren zu müssen, dass die Menschen vor Beginn der Zivilisation alles besser gemacht hätten oder so. Ne? Also wir können doch auf unserer eigenen Wertegrundlage agieren, anstatt auf so eine seltsame Weise uns da so eine fremde Kultur anzueignen, aber ganz stark von unseren Bedürfnissen geleitet. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Woher kommt diese Sehnsucht?
Das ist so eine Sehnsucht nach Natürlichkeit, ne? Das wurde ja so in der Romantik ganz stark geprägt. Romantik war ja sozusagen so kulturgeschichtlich eigentlich eine Gegenreaktion zur fortschreitenden Industrialisierung und technischen Entwicklung. Also es gab ganz viel Fortschritt, es gab eigentlich gesellschaftlich eine unglaubliche Weiterentwicklung im Bereich Medizin, Technik, Produktion, Handel, globaler Handel und so weiter. Und dann reagierten Menschen auch auf eine gewisse Überforderung damit, dass sie praktisch so einen Rückzug ins Private und in die gute alte Zeit pflegen wollten. Und da wurde das Steinzeit-Narrativ tatsächlich dann auch zum ersten Mal so ganz beliebt. Diese Idee, also früher in den Höhlen, als die Frauen gekocht haben, die Männer jagen gingen und die Kinder geborgen bei ihren Müttern lagen und so. Und da merkt man eben, das ist eine Sehnsucht aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die da sozusagen reinprojiziert wird. Nicht tatsächliches Leben vor 30.000 Jahren. Und diese Sehnsucht nach Natürlichkeit, nach Ursprünglichkeit, nach Verbundenheit, Ganzheitlichkeit wäre so ein moderner Begriff, den kennen wir modernen Menschen und modernen Eltern, glaube ich, alle. Wir haben oft das Gefühl, das Leben ist so schnell geworden, so rastlos, so anonym, so technisiert. Und wir neigen dann auch oft dazu, diese Entwicklungen eher negativ zu bewerten, obwohl gleichzeitig natürlich auch für unser aller Leben dieser technische und medizinische Fortschritt ganz, ganz viele handfeste Vorteile mit sich bringt. Ne? Also die Lebenserwartung war nie höher, Menschen waren nie gesünder, es gab nie bessere Schmerzlinderungsmöglichkeiten bei diversen Krankheiten und auch diese technischen Möglichkeiten, die wir nutzen können, um miteinander in Verbindung, in Kontakt zu bleiben, sind ja was ganz Wertvolles. Aber es gibt eben auch Gefahren und Risiken, mit denen wir uns befassen müssen, mit denen andere Eltern sich nie beschäftigen mussten. Und dann ist da manchmal so eine Sehnsucht nach Einfachheit da, ne? Nach einem ganz simplen Leben, wo man genau weiß, wie alles funktioniert. Jeder hat seine Rolle. Jeder hat seinen Platz, man muss keine komplizierten Entscheidungen treffen. Und daraus speist sich, glaube ich, diese Steinzeit-Sehnsucht.
Hast du auch eine Sehnsucht?
Ich? Oh ja, klar. Also ich merke selber, dass ich total anfällig bin für diese Bullabü-Sehnsüchte. Ne? So dieses, so eine ganz naturverbundene Kindheit. Meine Kinder sollen ganz viel draußen spielen und ganz frei sein und gleichzeitig ganz verbunden. Und ich habe dann selber immer so dieses Bild, ich wäre gern so eine Mutter wie in diesen Bullabü-Büchern, die ganze Zeit irgendwie kocht und backt und so diese Fürsorge in Person ist. Und dann ist es manchmal schwer für mich, das zusammenzubringen mit meinem beruflichen Leben, ne? Mit schnell noch nach Berlin fahren und schnell noch hier in ein Studio und da noch weg sein von meinen Kindern und dem Bildschirmkonsum meiner Kinder und diesen ganzen Interessen, die meine Kinder haben, die auch wenig Bullabü-esk sind. Das ist immer wieder so ein Spannungsfeld zwischen diesem Bild, das ich mir auch als junge Frau, bevor ich Kinder hatte, gemacht habe von mir selbst und meinem späteren Familienleben und dem, wie unser Familienleben ist. Und ich sage das ganz oft zu meinem Mann, das ist hier alles weniger romantisch, als ich mir das vorgestellt hatte. Und dann finde ich gleichzeitig, liegt da aber auch eine Chance drin, ne? Diese Bilder abzugleichen und zu sagen, woher kommt diese Sehnsucht? Warum wurde mir das so wichtig, dass meine Kinder leben sollen wie vor 100 Jahren? Ja. Und warum kann ich eigentlich das manchmal so schwer annehmen, dass meine Kinder sich auf Minecraft-Servern miteinander verabreden und da auch Spaß haben? Ne? Also da scheint es ja nicht um den Spaß zu gehen. Da scheint ja irgendeine andere Ebene noch dabei zu sein, die für mich das schwerer anzunehmen macht.
Ich musste auch wirklich atmen, als du das sagtest, die Szenerie draußen beschrieben hast, ne, so, weil ich dann auch mein Kind, meine Kinder vor Fernseher, Computer und so sah und diesen Schmerz dann auch spüre.
Ja.
Aber das Witzige ist ja, bei Astrid Lindgren ist ja gar nicht alles heile Welt. Nee, also bei Michel, der wird ja, der Vater prügelt, ne, und trinkt. Bei, selbst bei Pippi Langstrumpf, ne, die ist weise, mehr oder weniger. So, und das ist alles gar nicht so nur rosarot. Das ist es ja gar nicht.
Also ich glaube wirklich, speziell diese Bullabü-Geschichten, wo auch nicht alles perfekt ist, aber die waren sehr, sehr prägend in meiner Kindheit für so ein Bild von Kindheit einfach. Und das ist natürlich eine Erzählung von Kindern, die ganz viel miteinander machen, wo Technologie keine Rolle spielt und wo alles sehr zurückgeworfen ist auf diesen winzigen Ort mit diesen drei Höfen, ne? Und das ist alles so ein ganz, ganz geschlossenes System letztlich, das sich da selbst trägt. Und das ist, glaube ich, schon auch eine Form von diesem Rückzug in so eine Idylle, die für viele Eltern heute so eine Sehnsucht bedient, weil wir uns eben oft wenig geborgen fühlen in unseren sozialen Bezügen. Und zwar egal, ob wir in der Stadt oder auf dem Land leben. Es ist oft so, dass Familie leben mit einem Gefühl von Einsamkeit und Isolation oft einhergeht, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Und viele Eltern betrauern das, dass es heute eben kaum noch so diese Straßenkindheiten gibt, wo man das Kind einfach vor die Tür schickt und es findet dann Gleichaltrige, mit denen hat es eine tolle Zeit. Und zum Abendessen kommt es zurück. Und das erlebe ich tatsächlich mit meinen Kindern auch. Wir sind vor 2 Jahren von der Großstadt aufs Land gezogen und das ist eine große Veränderung und uns geht es hier gut und wir haben gute Beziehungen auch aufbauen können, aber diese Selbstverständlichkeit, dass ich einfach beim Kind sagen könnte, geh mal los, das gibt es ja auch nicht, sondern ich muss mich ja auch per Handy zu Spielverabredungen mit anderen Eltern verabreden und die dann vorbeibringen und wieder nach Hause bringen und so, das ist nicht anders als in der Stadt, also das ist einfach auch ein Zeitgeschehen-Ding. Es gibt sicherlich noch einzelne Inseln, wo das anders ist, aber also ne, nicht nur tatsächliche Inseln, sondern einfach bestimmte Orte, wo das noch so gelebt wird. Aber das ist für die wenigsten Eltern Realität, dass sie einfach quasi von selbst auf ein Netzwerk zurückgreifen können, das sich einfach so aus sich heraus bildet, weil eben lauter Kinder in der gleichen Straße wohnen und miteinander spielen.
Ja, mir kommt ein Bild, wo ich das gesehen habe, aber da war mir auch nicht wohl dabei. Ne? Ich habe mal auch auf dem Land gearbeitet, im Westerwald. Und die Redaktion war wirklich im allerletzten Örtchen, wo irgendwie nur 10 Leute gewohnt haben oder 10 Häuser gestanden haben. Und da ist so eine kleine Kindergruppe manchmal rumgelaufen. Und das kleinste Kind war 1,5, 2, es trug Windel. Oh, ja. Und das größte war aber auch noch nicht aus der Grundschule raus. Hm. Aber nicht weit davon war die Landstraße, wo die Leute 100 rasten. Ne? Und durch den Ort fuhr auch der Trecker. Und ich dachte mir manchmal auch so, ohne Aufsicht auf der Straße. So.
Ja, das ist eben immer die Kehrseite. Ne? Also wir sagen ja auch oft, diese 50er Jahre, 60er Jahre mit den Straßenkindheiten, das war so toll. Wenn man sich einfach mal die Unfallstatistik anguckt, also wie viele Kinder in 50er, 60er Jahren in Verkehrsunfällen involviert waren oder einen Stromschlag bekommen haben oder ertrunken sind, ja, die sind erschreckend. Wir haben heute viel, viel mehr Straßenverkehr und viel, viel weniger Unfälle. Mhm. Ja, und das hat natürlich einerseits mit Sicherheitstechnologien zu tun, ne, und andererseits aber auch damit zu tun, dass natürlich ein anderes Bewusstsein ist von, wir müssen auf unsere Kinder aufpassen. Es ist gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel, kleine Kinder alleine an langen Landstraßen langlaufen zu lassen. Mhm. Und das ist auch gut so. Ja, aber es ist natürlich dann immer wieder diese Waage zu sagen, aber wo greift dieses Sicherheitsbedürfnis vielleicht auch zu sehr in den Freiheitsdrang unserer Kinder ein? Wo müssen wir wieder ein bisschen loslassen, lernen? Aber so einfache Pauschalempfehlungen, lass die Kinder einfach wieder springen. Ja, es ist noch keiner davon gestorben, auf den Baum zu klettern. Das stimmt einfach nicht. Es sind schon Kinder gestorben bei Baumklettern, sondern wir müssen wirklich immer diese Balance aus so, ne, schützen und gleichzeitig Freiheit geben. Neu finden. Und das hängt wirklich auch immer, finde ich, davon ab, vom Temperament des Kindes. Ich muss mein Kind angucken und einschätzen können, was kann das? Ne? Mhm. Und es gibt sehr regulationsstarke Kinder, ne? Sehr, sehr in sich ruhende, sehr vernünftige Kinder, denen kann ich durchaus zutrauen, mit 5 allein vom Kindergarten nach Haus zu laufen, in einer ländlichen Gegend oder in einer Gegend, die nicht so viel Verkehr hat. Und es gibt andere Kinder, da wäre das wirklich nicht ratsam, das zu tun. Ja. Ja, auch wenn das Kind nächstes Jahr in die Schule kommt und das dann irgendwann lernen muss. Es ist noch nicht so weit.
Das war Teil 1 von einem sehr ausführlichen Gespräch mit Nora. Teil 2 des Gesprächs folgt nächste Woche. Dann geht es darum, wieso Geborgenheit so wichtig ist und wie wir die herstellen können. Und wie du herausfindest, ob die Kita ein guter Ort ist, ein guter Platz ist, um dein Kind in sichere Hände zu geben. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute und bis bald.